Sehr geehrter Herr Bürgermeister Scholz, sehr geehrter Herr Brinkbäumer, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine ganz besondere Ehre und Freude, hier im Hamburger Rathaus anlässlich des 70. Geburtstages des Spiegels sprechen zu dürfen. Ich habe mich natürlich gefragt, warum der Spiegel ausgerechnet die Ressortchefin des Ministeriums einlädt, das einen handfesten geschichtsträchtigen Skandal mit dem Spiegel hatte. Mir sind nicht viele plausible Gründe eingefallen. Ich will Ihnen drei nennen. Der erste, das müsst ihr Hamburger jetzt aushalten, ist die Tatsache, dass der Spiegel in Hannover gegründet wurde, meine Heimatstadt. Der zweite Grund, auch nicht so ganz plausibel, aber immerhin, der Spiegel ist von Soldaten gegründet worden, nämlich britischen. Das wärmt das Herz der Verteidigungsministerin. Und der dritte, auch nicht so plausible Grund, der Spiegel ist jetzt 70 Jahre alt, die Bundeswehr ist 60 Jahre alt. Das heißt, wir sind weite Strecken zusammengegangen und haben lange, 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 lange gebraucht, bis endlich eine Frau auf der Kommandobrücke stand. Herr Brinkbäumer sagte, der Spiegel wäre jetzt ein modernes Medienhaus. Das soll heute also auch nicht mein Thema sein. Nein, ich möchte gerne den Cantus firmus meiner Vorredner aufgreifen. Wenn man die alten Dokumente studiert, dann sieht man, dass zu den Zeiten, als der Spiegel aus der Taufe gehoben wurde, es überhaupt keine Selbstverständlichkeit war, dass die britischen Alliierten Medien wieder in deutsche Hände geben. Denn wir dürfen nicht vergessen, das war eine Zeit, als über eine Dekade vorher die Deutschen Nazi-Propaganda erlebt haben, gleichgeschaltete Medien und die Medien als geradezu diabolisches Machtinstrument genutzt worden sind. Aber die Alliierten waren der festen Überzeugung, dass es richtig ist, wenn man demokratisches Denken wieder in Deutschland verankern will, freie Presse wieder zuzulassen. Demokratische Strukturen in Nachkriegsdeutschland waren überhaupt nur denkbar mit einer freien, mit einer vielfältigen Presse. Und so erhielt, wie wir eben gehört haben, auch Rudolf Augstein als einer von mehreren Verlegern die Verlegerlizenz. Das hat alleine den Aufstieg der Demokratie in Deutschland nicht bewirkt, aber es war maßgeblich und hat dazu beigetragen. Natürlich war grundlegend die Verabschiedung der Landesverfassung, die Verabschiedung des Grundgesetzes und es war auch grundlegend die Größe der Alliierten, in eine Wirtschaftsordnung zu investieren, ja, sie zu forcieren, die immer wieder die Balance sucht zwischen Wirtschaft und sozialem Ausgleich. Damit sind damals die Fundamente gelegt worden für eine junge Republik, Fundamente des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Glaubwürdigkeit und der politischen Stabilität. Meine Damen und Herren, wir feiern heute 70 Jahre Spiegel. Unsere Demokratie ist nur wenig älter. Und wir alle sind mit der Erfahrung aufgewachsen, dass sie im Großen und Ganzen stabil, gerecht und erfolgreich ist. Dennoch kommt diese Welt heute ins Rutschen. Und meine Vorredner haben darüber gesprochen. Wenn Joschka Fischer darüber spricht, dass es das Ende des Westens wäre, dann muss uns das aufhorchen lassen. Hätte er das vor 4 Jahren oder 5 Jahren geschrieben, wir hätten ihn ausgelacht. Nein, wir spüren heute, dass es dieselben Kräfte sind, die uns auf der einen Seite den Wohlstand und den Fortschritt bringen, nämlich die Globalisierung und die Digitalisierung, die genauso aber auch unsere Gesellschaften verunsichern und spalten. Ich möchte fast sagen, es lebe die globale Digitalisierung und zum Teufel mit ihr. Natürlich bedeutet sie Fortschritt, gar keine Frage. Aber wie jede gewaltige Umwälzung bedeutet sie erst einmal Unsicherheit. Und in ihrer Wucht, die sie hat, ist sie revolutionär. Vergleichbar mit kulturgeschichtlichen Meilensteinen, wie Luthers Übersetzung der Bibel, aus dem Lateinischen ins Deutsche, potenziert durch die Erfindung des Buchdrucks. Vor Gutenberg, vor Luther, war die Arbeitsteilung klar. Der Volksbund hat das sehr schön beschrieben. Sprach der König zum Bischof: Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Gemeint war das Monopol des Herrschers auf die Rechtsprechung und auf Steuern und das Monopol der Kirche auf Wahrheit und Bildung. Mit der Übersetzung der Bibel und mit ihrer Vervielfältigung waren es nicht mehr alleine die weltliche und die geistliche Obrigkeit, die das Wort Gottes auslegten, also damit das letzte Wort hatten, sondern jeder und jede konnte es selber lesen, deuten und damit sich selber eine Meinung bilden. Deshalb hatten die Briten 1947 auch so recht. Deshalb war es so richtig, dass sie den Deutschen, die ja immerhin in der Mehrheit sich mit Hitler arrangiert hatten, dass sie diesen Deutschen wieder zutrauten, sich eine freie Meinung zu bilden. Weil es eben zur Demokratie zwingend dazugehört und weil die Meinung eben nicht von einer allmächtigen Gewalt vorgegeben werden darf. Demokratie braucht die Breite, sie braucht die vielfältige Debatte um den gemeinsamen Weg. Demokratie heißt eben aus dem Wettbewerb der vielen unterschiedlichen Meinungen Mehrheiten bilden. Und Mehrheiten entstehen durch den Meinungsbildungsprozess. Meine Damen und Herren, was einst das Innovationsschwungrad um die Erfindung des Buchdrucks war, was vor 70 Jahren die Wiederzulassung der freien Presse war, das ist heute die Entdeckung von Social Media als politisches Massenmedium. Es braucht nicht mehr zwingend die Nachrichten in der Tagesschau, die Zeitung oder Zeitschrift, den Deutschlandfunk, die Pressekonferenz. Und der Umbruch geht rasend schnell. Wir haben vor 8 Jahren Präsident Obama dafür gefeiert, dass er die Unterstützer seiner Kampagne übers Internet eingebunden hat. Heute erleben wir, wie ein Mann mit seinem Smartphone via Twitter aber Millionen Menschen direkt erreicht. Und damit das ganz klar ist, auf einem anderen Blatt steht, ob wir seine Meinung teilen oder widerwärtig finden. Aber Trumps schneller Daumen gehört zur Meinungsbildung und damit zur Demokratiegeschichte mit dazu. Die Menschen lesen 140 Zeilen, sie bilden sich ihre Meinung, so weit, so gut. Sorge bereitet mir etwas anderes. Ich verstehe unter Meinungsbildung, dass sich Menschen in offenen Debatten über Medien, in Veranstaltungen, in Organisationen, in Parteien ihre Meinung bilden. Aber genau dieser demokratische Meinungsbildungsprozess, der ist heute unter Beschuss. Sie alle kennen den Fall Lisa, das manipulative Zusammenspiel von Social Media Hetze und staatlichen Äußerungen. Sie alle haben erlebt, wie die unabhängige Kommission, die die Aufgabe hatte, den Abschuss der MH17 in der Ostukraine zu untersuchen, an dem Tag, an dem sie ihre Ergebnisse vorgelegt hat, es war eine russische Waffe in den Händen der Separatisten, wurde die Welt geschwemmt mit der Gegengeschichte und das ganze Ding ging unter. Nach Weihnachten drohte Pakistan Israel mit einem nuklearen Gegenschlag. Ursache waren jeweils mit voller Absicht gefakte Nachrichten. Es geht hier nicht mehr um freie Meinungsbildung zwischen Menschen. Wenn Maschinen Tempo, Inhalt und Takt der Verbreitung vorgeben, dann geht es hier um Maschine gegen Mensch. Maschinell verbreitete Fake News verschütten Fakten. Es geht hier um Bots, die Berichte ersetzen. Es geht um Trending versus vielleicht der vielbelächelten Talkshow. Es geht um Algorithmen, die konterkarieren das ernsthafte Abwägen von Argumenten. Meine Damen und Herren, Herr Brinkbäumer sagte zu Recht, das ist kein Spiel. Das Ganze ist so kritisch, weil die Medienkompetenz der Menschen langsamer wächst als die technischen Möglichkeiten der Manipulatoren. weil die Existenz und die Wirkung von Trollfabriken, von Bots, von strategisch platzierten Fake News bei den Menschen eben noch nicht eingepreist ist in ihrem Meinungsbildungsprozess. Sie nehmen es noch für bare Münze. Und deshalb ist es so leicht, diesen Meinungsbildungsprozess wirksam zu manipulieren. Das ist der strategische Vorteil, den diejenigen nutzen, die der offenen Gesellschaft den Kampf angesagt haben. Ein nachgewiesener russischer Hackerangriff auf die Demokratische Partei hätte den US-Wahlkampf ins Wanken gebracht, wenn er früh entdeckt und benannt worden wäre, als Major Impact. Heute, mit der Zeitverzögerung, haben die Berichte kaum noch Relevanz. Die Wahl ist gelaufen. Es geht um die Wehrhaftigkeit offener Demokratien. Nicht ohne Grund genießen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit den besonderen Schutz des Grundgesetzes. Aber die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten wahrscheinlich sich niemals träumen lassen, niemals geahnt, dass sie die Pressefreiheit nicht nur vor dem Zugriff des Staates schützen müssen, sondern auch vor der konzertierten Diskreditierung durch Bots in Schutz nehmen müssen. Nicht ohne Grund attackieren russische Trolle und ihre Vasallen diejenigen, die die Pressefreiheit repräsentieren. Lügenpresse. Diesen Kampfbegriff prägen ausgerechnet Strippenzieher, die nichts mehr fürchten als Transparenz, die nichts mehr fürchten als die vierte Gewalt, die überprüft und widerspiegelt, was ist. Diese Gemengelage wird verschärft durch ein nie gekanntes Tempo. Die Technik gibt den Takt vor. Sie spuckt so schnell neue Spins aus, dass gar keine Zeit bleibt zur sorgfältigen Recherche des dahinterliegenden Interesses. Die Kontrollfrage, die jede und jeder auf der Journalistenschule lernt und die er oder sie geprüft haben sollte vor Veröffentlichung. Cui bono? Wem nützt es? Propaganda als solche zu enttarnen, Ross und Reiter zu nennen, die Muster offen zu legen. Diese Zeit muss sein. Denn nur daraus lernen wir und nur daraus entsteht Resilienz in einer Gesellschaft und Widerstandsfähigkeit. Meine Damen und Herren, Globalisierung und Digitalisierung mit ihren enormen Modernisierungsschüben haben gigantische Veränderungen in unser Leben und unser Arbeiten gebracht. Es ist klar, viele Menschen machen sich Sorgen. Nicht nur in den deindustrialisierten Rust Belts der USA. Nicht nur in den abgehängten ländlichen Regionen Großbritanniens oder in Landstrichen bei uns, die sicher nicht zu den Gewinnern der Globalisierung zählen. Deutschland steht vergleichsweise gut da, denn die Risse in unserer Gesellschaft sind dank einer klug ausbalancierten sozialen Marktwirtschaft geringer als in anderen Ländern. Aber die vergangenen Jahre waren anstrengend, sie waren verunsichernd. Die stete Modernisierung des Arbeitsmarktes, die Stabilisierung unserer gemeinsamen Währung, das Zusammenhalten der europäischen Familie, der Umgang mit den Geflüchteten, all das kostet Kraft und verlangt immer wieder auch Bewegung. Und es hilft ja nichts. Unser Land verändert sich, so wie es sich immer schon verändert hat und immer wieder verändern wird. Alleine schon ob der Tatsache, dass jede junge Generation ihre neue Wege sucht. Wir müssen lernen, mit diesen Veränderungen umzugehen. Entscheidend ist, dass wir die Selbstbewusste, dass wir die offene Gesellschaft bleiben und die auch für die nächste Generation erhalten. Unsere vielfältige, unsere offene, unsere tolerante Lebensweise, das ist ja genau der Trumpf, den wir uns niemals aus der Hand schlagen lassen dürfen. Und das gilt ganz besonders für die Prozesse der Meinungsbildung und für das freie Wort. Denn die Destabilisierungspropaganda träufelt ihr Gift unablässig, unauffällig, stetig und fein verpackt in vermeintliche Informationspakete. Nicht umsonst kombiniert der gefakte Verlieser Flüchtlinge, ein russischstämmiges Mädchen und Vergewaltigung. In Richtung der deutschen Regierung sagte der russische Außenminister Lavrov, er hoffe, dass, ich zitiere, diese Migrantenprobleme nicht zu dem Versuch führen, die Wahrheit wegen innenpolitischer Ziele politisch korrekt zu übermalen. Zitat Ende. Moskau rufe Berlin dazu auf, den Fall nicht unter den Teppich zu kehren. Migrantenprobleme, Versuch, Wahrheit, politisch korrekt übermalen, unter den Teppich kehren. Und das Gift wirkt grenzüberschreitend und wird von vielen genutzt. Ich war vor kurzem auf einer Sicherheitskonferenz in Bahrain. Da machte mir eine muslimische Konferenzteilnehmerin bitterste Vorwürfe, wie ich eigentlich dazu käme, die arabische Welt zu mehr Toleranz und Religionsfreiheit zu ermahnen. Die deutsche Regierung dulde doch, dass deutsche Neonazis muslimische Frauen mit Schuhen treten. Muss ich ganz ehrlich sagen, mir blieb am Anfang die Spucke weg. Es hat ein ganzes Weilchen gedauert, bis ich kapiert hatte, dass sie das Video meinte, das in Neukölln in Berlin in der U-Bahn von einer Überwachungskamera aufgenommen worden ist, das diesen widerlichen Fall zeigt, wo zwei Bulgaren, eine Frau mit Kopftuch, eine U-Bahn-Treppe runtertreten. Das Video kursiert viral in der muslimisch-arabischen Welt, aber mit einer anderen Variante. Nämlich, dass es nicht Bulgaren, sondern dass Neonazis die Täter seien und dass die deutsche Regierung das dulde. Das Video schürt somit nicht nur erfolgreich den Hass von Moslems auf Andersgläubige, sondern es diskreditiert gleichzeitig die staatlichen Institutionen hierzulande. Wie können wir eigentlich unsere demokratischen Institutionen vor solch einer weltweiten Verhetzung schützen? Auch darüber müssen wir sprechen. Ob Medien, Gerichte oder Behörden, der Meinungsbildungsprozess lebt auch davon, dass es Instanzen gibt, die sich für Objektivierung einsetzen, die Orientierung geben und die Glaubwürdigkeit haben. Das Ziel der Spalter ist ja vor allem das Erodieren der Glaubwürdigkeit dieser Instanzen. Der Bundestag-Hack zeigt, wie leicht das geht. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die erbeuteten Daten zu gegebener Zeit in kleinen Paketen gezielt wieder auftauchen werden. Cui bono. Meine Damen und Herren, 2017 wird ein entscheidendes Jahr. In knapp 2 Wochen tritt ein neuer amerikanischer Präsident sein Amt an. In mehreren europäischen Ländern stehen wichtige Wahlen an. Die europäische Politik steht vor der Aufgabe, Handlungsfähigkeit zu beweisen und Vertrauen wieder zu gewinnen. Was tun? Die Politik muss machen, was die Arbeit von verantwortlicher Politik ist. Erstens, dem Reflex und der Versuchung kurzatmiger populistischer Parolen widerstehen. Zweitens, immer wieder kluge Instrumente finden für den wirtschaftlichen Wandel und den sozialen Ausgleich, auch in globalisierten Zeiten. Drittens, Europa stark machen, denn es ist unsere Geschichte, es ist unsere Heimat. Und es ist hoffentlich unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Viertens, Cyberangriffe sind Angriffe. Wir müssen uns nicht nur dafür schützen, sondern auch dagegen wehren und den Angreifer im Cyberraum treffen können. Dafür müssen wir klare rechtliche Grundlagen schaffen. Sonst bleibt der Angriff für den Hacker vollständig risikolos. Das Einzige, was er braucht, ist ein Laptop, ein Internetanschluss und Programmierfähigkeit. Fünftens, wir müssen unsere eigene Geschichte erzählen, mehr und lauter. Und wir können das, denn die demokratische Erzählung ist groß. Sie ist vielfältig, sie ist kraftvoll und sie ist vor allem überzeugend. Und Journalistinnen und Journalisten müssen machen, was ihre Arbeit ist. Erstens, dem Reflex widerstehen, aus den Finden der Trolle und der Bots selbst Auflage und Quote zu schlagen. Zweitens, beharrlich aufdecken und vollständig berichten, was ist. Das Schlechte, aber auch das Gute. Drittens, Mut zur Vielfalt. Denn nur der unterschiedliche Blick auf die Dinge formt das wahre Bild. Viertens, harte Kontrolle, aber auch Fairness gegenüber demokratischen Institutionen, denn sie stehen besonders im Fadenkreuz der Manipulatoren. Das Handicap für verantwortliche Politik und verantwortlichen Journalismus ist heute Zeit. Egal wie wir uns anstrengen, die Manipulatoren werden immer schneller sein. Denn der Weg zur Wahrheit braucht Zeit. Nachforschen, nachhaken brauchen Zeit. Und politische Lösungen für komplexe soziale Probleme brauchen Zeit. Das wissen Demokraten. Und das müssen sie nicht nur aushalten, sondern das sollten sie ganz offensiv vertreten. Denn Sorgfalt hat ihren Wert. Ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, dass die Mühe sich lohnt. Denn es geht um nichts weniger als um einen Kern der offenen Gesellschaft. Es geht um die Verantwortung für die Freiheit des Wortes. Eine Verantwortung, die die Politik trägt und die die Medien tragen. Wenn Journalismus und Politik ihre Arbeit in dieser Krise gut machen, dann reift bei Menschen, die vielleicht heute noch angesichts der Unwägbarkeiten verzagt sind, die Erkenntnis, dass diejenigen, die Lügenpresse rufen, dies aus Angst vor der freien, vor der aufrechten Presse tun. Und es wächst hoffentlich wieder die Erkenntnis, dass die offene, die liberale Gesellschaft, ja, ihre Macken, ihre Schwächen hat, aber dass sie bei weitem die beste Voraussetzung bietet für eine eigene gelingende Zukunft in Wohlstand und Freiheit. Und im Übrigen, die Diktatoren und die Autokraten sind in einer Falle auf die lange Sicht gesehen. Sie müssen ständig Ängste schüren, sie müssen ständig Ideen und Diskussionen unterdrücken, sie müssen ständig Trugbilder aufbauen, um an der Macht zu bleiben. Dagegen schaffen unsere offenen Gesellschaften, unsere demokratischen Gesellschaften den Rahmen, dass Menschen kreativ werden können, dass Menschen im Austausch mit anderen innovativ arbeiten können, dass sie bereit sind, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und für das Leben anderer zu übernehmen. Offene demokratische Gesellschaften ermöglichen den ständigen Ausgleich, denn sie sind inklusiv. Sie wissen um die Verletzlichkeit, aber auch die Kostbarkeit von Minderheiten und sie gehen deshalb respektvoll mit ihnen um. Unsere Demokratie hat uns gelehrt, dass jeder Mensch einzigartig und kostbar ist. Egal, woher er oder sie kommt, egal, wen er oder sie liebt, egal, ob er oder sie an einen Gott glaubt oder an gar nichts glaubt. Und unsere Demokratie hat uns gelehrt, dass Regierungen sich um der Demokratie willen kontrollieren lassen und im fairen demokratischen Wettbewerb von neuen Mehrheiten ablösen lassen. Aber auch offene und demokratische Gesellschaften sind verletzlich. Sie brauchen Schutz. Das freie Wort ist der beste Schutz der Freiheit des Wortes. Das Nachrichtenmagazin, das wir heute feiern, ist ein wahrer Spiegel dieser offenen demokratischen Gesellschaft. Der Spiegel ringt täglich um Wahrhaftigkeit und Fairness. Er wägt immerfort, welchen Meinungen wie viel Raum gebührt, wie viel Respekt vor Institutionen und Personen angemessen ist. Dabei schont er nicht und er wird auch nicht geschont. Ohne Demokratie wäre der Spiegel nicht möglich. Er steht immer wieder vor der Aufgabe, seine Ausdrucksformen den neuen Zeiten anzupassen und gleichzeitig seine journalistischen Grundwerte zu bewahren. In meinen Ohren hört sich das fast an wie ein konservativer Vorgang. Der Spiegel ist ein erfahrener und er ist ein unbeugsamer Advokat der Freiheit des Wortes. Ich bin überzeugt, dass Politik und Medien nach 70 Jahren wieder aufstehen müssen, um für die offene, die liberale Gesellschaft zu streiten. Keinesfalls gemeinsam, aber immer für das gemeinsame Ganze. In diesem Sinne auf weitere 70 Jahre. Vielen Dank.